liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, wer ist Jesus für dich? Diese Frage ist wichtig und entscheidend, aber manchmal geht es einem auf den Keks. Wenn sie mit missionarischen Power gefragt wird, und dann musst du die richtige Karte ziehen. Manchmal sage ich, was willst du jetzt hören? Trotzdem ist es eine entscheidende Frage. Ich habe im Urlaub den Zettel nicht mehr gefunden mit meinen Pins und habe 3-mal falsch eingegeben und dann war es das. Für mich ist die Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, so etwas wie ein Pin, um durch die Schwelle zu gelangen, meiner irdischen Existenz zum Göttlichen, das nicht nur numinos ist, ein Schicksal, neutral, irgendwo und irgendwie, sondern mit dem ich reden kann, der ein menschliches Antlitz hat, der mich versteht und der trotzdem mehr ist als ein Mensch. Diese Brücke. Den Heiligen Geist kann man sich nicht vorstellen. Aber der Heilige Geist ist es ja, der in uns Jesus lebendig werden lässt. Und gleichzeitig ist dieser Jesus nicht einfach greifbar. Das ist nicht so wie ein Foto, das ich vom guten Kumpel habe und das stricke ich dann raus. Mit dem kann ich so reden. Jesus ist lebendig. Und wenn ich meine Beziehung zu ihm anschaue, dann gab es sehr unterschiedliche Aspekte. Der Jesus meiner Kindheit, das Jesuskind, der Jesusknabe, war etwas anderes als Jesus Christ Superstar in meiner Jugend. Es war noch etwas anderes, als ich im Studium gerungen habe. Wer ist denn dieser Christus? Damals verkopft, noch riesig mit charismatisch und historischer Jesus und Ipsissima Vox und dann noch der verkündigte kerygmatische Christus in dieser Welt, die Jonglage zwischen Reich Gottes, Kirche und alles Mögliche. Und dann, je älter ich geworden bin, das Wagnis, kann ich im Letzten auch diesem Unbekannten mich anvertrauen. Das Jesusbild ändert sich, die Beziehung, vielleicht ist es in jeder Beziehung so, die aus Liebe besteht, aber das Entscheidende ist, dass sie besteht. Ich weiß, dass viele Menschen heute Probleme haben und sagen, ich kann mit dieser Fixierung auf einen Mann, auf dieses Mannbild, an Messias, nichts anfangen. Für mich ist Gott Gott. Auch mit Vater kann ich nichts mehr anfangen, mit Schöpfer kann ich nichts mehr anfangen. Es ist eine Leerstelle, die man halten muss, weil Gott eben viel größer ist. Das mag sein. Aber wem vertraue ich denn? Ich brauche doch ein Du, ein absolutes Du. Und diese Thematik finde ich in den heutigen Lesungen. Im Kolosserbrief, wo Paulus ringt, offensichtlich, so richtig genau weiß man es ja nicht, haben diese Gemeindemitglieder aus Kolosse, man weiß, dass es dort besonders Kulte gab mit den Elementen. Natürlich hat die griechische Philosophie eine wichtige Rolle gespielt. Aber was formt unseren Lebensstil, den Lebenswandel? Woraus leben nicht bloß wir allein als Individuum, sondern was feiern wir? Wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gottesdienst kommen, wenn wir sagen, wir versammeln uns im Namen des dreifaltigen Gottes. Was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Ich sagte schon zu Beginn, gebt Acht, dass ihr nicht irregeführt werdet mit einer Philosophie, menschlichem Denken, die super klug klingt, aber irgendwo in Bahnen geführt wird, wenn man nur noch über den Glauben, über Beziehung diskutiert. All das ist wichtig, keine Frage. Aber im Letzten kann ich mich nicht mehr innerlich völlig darauf einlassen oder mit leerem Trug menschliche Überlieferungen, menschliches Denken, nicht auf Christus. Und dann wird ausgeführt, Christus ist nicht bloß dieser historische Jesus, der gestorben ist, womit viele natürlich Probleme hatten. Paulus ist das ja genauso bei den Korinthern passiert, die gesagt haben, ein Kreuz, das ist für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen Dummheit und Idiotie, das ist viel zu eng. Christus ist natürlich viel mehr. Und es gäbe keine Elementarkräfte, wenn Christus nicht das schöpferische Wort Gottes wäre. Aber dieses schöpferische Wort Gottes, das alles durchwirkt durch den Geist Gottes und am Leben hält, die heilige Hildegard hat es ja tief gesehen in ihren Visionen, aber sie sagt ja selbst auch in ihren Visionen, der Mensch. Und sie betont dieses Du, dieses Gegenüber. Und sie sagt, dieser Mensch, gleich ganz Gott, gleich ganz Mensch, zieht uns hinein in das Mysterium. Die Ostkirche kennt ja diesen Begriff des Photismus bei der Taufe, der Vergöttlichung. Das heißt, wir werden selbst immer tiefer. Wir werden keine Götter, aber wir werden hineingeführt in dieses Geheimnis. So wie Kinder, wenn sie ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern haben, sie begreifen mit der Zeit immer mehr, was es bedeutet, Mensch zu sein. Was es bedeutet, Mann und Frau zu sein, was es bedeutet, Familie zu sein, was es bedeutet, zu lieben, füreinander da zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das Entscheidende kommt, was ist meine Sendung? Nicht bloß mein Job. Wer bin ich denn wirklich? Wozu bin ich da? Und welchen Teil Gottes verwirklicht er in mir, in dieser Welt? Die Mystiker sagen ja, die Kirche und Christus ist ja nur lebendig. Es ist wie ein Puzzle, da darf nichts fehlen. Und da ist jeder in seiner Einmaligkeit gefragt. Es gibt ja manchmal Puzzle, wo man den Himmel sieht, das sind besonders liegen, wo man vielleicht denkt, ja, ich bin so gleich wie die anderen, keine Ahnung. Die einen sind vielleicht bunter oder weniger, aber wir gehören in eine Vision Gottes von der Welt, die nur sinfonisch verständlich ist. Lukas betont, er hat ja die Feldpredigt bei den Seligpreisungen, aber trotzdem ist auch hier der Berg entscheidend. Es erinnert an Mose, an den Bund, Jesus, der neue Moses, dass er betet. Jesus geht auf den Berg, um zu beten, verbringt die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Ich sage immer, Jesus hat kein Assessment Center gegründet, um zu sehen, wer ihm am besten sozusagen in seine Lebenshaltung, in den Glauben passt, sondern er hat gebetet, wer und wen er senden soll. Diese 12 Stämme Israels, das neue Gottesvolk. Und dann werden die Namen genannt, sie sind persönlich und gleichzeitig merkt man bei diesen Namen, sie sind völlig unterschiedlich. Vermutlich, wenn die sich getroffen hätten, sie hätten keinen Verein, der Jesus nachfolgen könnte. Dazu waren sie viel zu unterschiedlich. Und da prägt Jesus schon das Bild. Da gibt es die Zeloten genauso wie die Zöllner, die sich ja gegenseitig eher umgebracht haben, als sich verstanden haben. Aber diese schwachen Menschen nimmt Jesus und nimmt sie mit hinein in seine Sendung, die unterstreicht Lukas dann auch, dass nicht bloß Juden kommen, sondern auch Heiden, alle Menschen, die Universalität des Heils, weil sie Jesus hören wollen. Er hat ihnen was zu sagen und weil sie in der Berührung mit ihm heil werden. Sie erfahren Heilung und sie werden frei von den unreinen Geistern, die sie plagen, die eben diesen Grauschleier zwischen sich und Gott setzen. Diese Grauschleier erfahren wir, wie viele Fixierungen, auch oft religiöser Art, stehen dann zwischen mir und Gott. zwischen mir und den anderen. Und sie machen auch uns, die Kirche, manchmal sehr, ja, zu einer Last. Aber wenn wir wieder spüren, wie Gott die Gnade uns schenkt, uns miteinander verbindet, wie dieser Strom des Geistes uns verbindet in der Liebe und in unserem gemeinsamen Dienst. Wir sind ja nicht für uns selber da in erster Linie, sondern dass wir für die da sind, für die vielleicht niemand mehr da ist. Und dass wir das in richtiger und guter Weise tun. Die Leute versuchen, ihn zu berühren. Wie kommen die Menschen wieder zu uns, dass sie Jesus berühren? Und es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Und nur wenn wir in Berührung sind mit Jesus, davon bin ich überzeugt, können Menschen berührt werden, auch durch uns, und sich fragen, vielleicht gibt es ihn doch. Vielleicht ist er doch ein Heiland, ein Retter, eine Hilfe. Und vielleicht hilft er mir, den Schuldschein zu zerreißen, wie es auch der Lesung geheißen hat. Diese ständige Anklage, die zwischen mir steht, wo ich mich nicht akzeptiere und den anderen in dieser Welt. Weil er alles gegeben hat durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Und dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.